im Laufe des Alltags und der Dinge, die uns täglich bedrängen, ist es sinnvoll, immer wieder mal den Gedanken zu fassen, was glaube ich eigentlich. Also es macht Sinn, weil, dass du deinen Glauben zumindest auf einem bestimmten Level hältst. Von Abraham sagt uns die Schrift einmal, Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und genauso ist es bei uns. Wenn wir Gott glauben, sprich, wenn wir dem Evangelium glauben, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben, gelitten und gestorben ist und dass das für uns gilt, als wie wenn wir selber wegen unseren Sünden gekreuzigt worden wären, was ja nicht der Fall ist, er ist ja für uns. Darum sagt ja die Schrift, mit Christus gekreuzigt, mit Christus gestorben, mit ihm aber auch wieder auferstanden. Das ist die Basis für einen neutestamentlichen glaubenden Christen. Und wenn du dies wirklich glaubst, nicht bloß weißt, sondern glaubst, dann wird es dir auch zur Gerechtigkeit gerechnet. Sprich, du bist nicht der, der 10 Gebote oder 100 Gebote halten muss, sondern dein Glaube bringt dich in die Stellung der Gerechtigkeit. Und das ist der Riesenvorteil. Also immer mal wieder sich selber prüfen, was glaube ich eigentlich oder ist bloß für mich ein nebensächliches Wissen, das wäre übel. Also immer wieder bewusst deinen Glauben durch den Kopf gehen lassen und auch deinen Glauben ausdrücken dann mit einem Bekenntnis dazu. In der katholischen Kirche gibt es ja das sogenannte Glaubensbekenntnisgebet. Das ist am Anfang nicht schlecht, wird halt dann hinterher ein wenig Käse. Aber ich glaube an Jesus Christus und so weiter. Es ist auf jeden Fall ein gutes Bekenntnis. Du brauchst nicht an die eine heilige katholische Kirche glauben. Das war Blödsinn. Ja, weil das hat mit Jesus nicht gerade so viel zu tun. Außer, dass ein bisschen von ihm geredet wird. Also das einmal schon vorab, dass du dir immer wieder vor Augen malst oder durchs Herz gehen lässt, was glaubst du wirklich? Dann stelle ich mir oft die Frage, bevor dass wir da rauffahren, was erzähle ich jetzt den Leuten da oben wieder mal? Das ist manchmal gar nicht so einfach. Und dann denke ich mir, naja, das meiste haben wir ja schon gemacht und von den meisten das meiste ist auch im Internet nachzuhören. Ich weiß nicht, ob es jemand anhört. Recht viel können es nicht sein, weil der Zähler nicht recht nachspringt im YouTube. Das zeigt ja an, wie oft das manche Predigt angehört wird und manche nicht. Und so haben die meisten noch unter 10 Mal angehört. Also empfehle ich, immer wieder mal anzuhören, bevor du sonst irgendeinen Blödsinn anhörst oder im Fernsehen ansiehst oder irgendwo plapperst. Vielleicht zumindest einmal in der Woche eine gute Botschaft vom Evangelium zu hören, tut dir gut und deiner geistlichen Situation. Heute habe ich ein Thema, das ist euch wahrscheinlich allen zwar bekannt, aber es schadet wahrscheinlich nicht, das ein bisschen zu vertiefen und neu aufzurollen. Der Titel ist, warum wir in neuen Sprachen beten. Weil manche sind da nicht so begeistert davon, andere sehr begeistert davon, andere beten es halt einfach, weil es so Praxis geworden ist. Und dann schadet es nicht, wenn man sich mit dem Thema noch ein bisschen auseinandersetzt. In manchen Übersetzungen wird es als Sprachengebet oder Sprachenrede übersetzt und manchmal auch Zungenrede, Zungengebet, je nachdem, wie der Übersetzer das übersetzt hat, aber es ist beides das Gleiche gemeint. Und es begann in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, ab Vers 4, als zum ersten Mal der Heilige Geist auf die Gemeinde ausgegossen wurde. Vorher war er bloß Jesus mit Heiligen Geist erfüllt oder eben Propheten, solche Leute alttestamentlich, aber die normalen nicht. Und da heißt es ja mal, das hat sich erfüllt, dass er seinen Geist auch auf seine Knechte und Mägde und so weiter ausgießen wird. Das heißt auf alle, nicht bloß auf die, die in einem besonderen geistlichen Amt stehen. Und das steht in der Apostelgeschichte, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Als aber dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, siehe, sind das nicht alle, die da reden, Galiläer? Und wie hören wir sie, ein jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind? Wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dies wohl sein? Andere aber sagten spottend, sie sind voll süßen Weines. Das ist jetzt der Bericht aus Apostelgeschichte, was passiert ist, als der Heilige Geist eben ausgegossen wurde. Und er kam mit Geräusch und er kam mit Feuerzungen, heißt es, auf die einzelnen Gläubigen dort. Und dann kam gleich einmal ein komisches Zeichen. Es gab dort Leute aus verschiedenen Regionen mit verschiedenen Mundarten, Dialekten und Sprachen. Und die entsetzten sich und wunderten sich, warum verstehen wir jetzt die Leute, jeder in seiner eigenen Muttersprache. Das kann doch nicht sein. Die sind doch alle aus Galiläa. Und jetzt höre ich die, obwohl ich ein Kreter bin, in meiner Sprache. Vielleicht war es auch Griechisch, ich weiß es nicht. Und sie entsetzten sich sogar darüber. Und die anderen waren verlegen. Und die Dritten haben gesagt, die sind betrunken. Das passierte beim ersten Mal der Ausgießung des Heiligen Geistes. Was war jetzt da? Was war wirklich los? Was war das mit den Sprachen? Man kann es nicht genau sagen. Es könnte sein, dass die Apostel in diesen neuen Sprachen, in diesen Zungen gesprochen haben. Möglicherweise. Was ich persönlich jetzt da gar nicht einmal so glaube. Es könnte auch eine Simultanübersetzung gewesen sein, dass die ganz normal in ihrem galiläischen Dialekt gesprochen haben und durch Simultanübersetzung des Heiligen Geistes kam es bei jedem Einzelnen in seinem Ohr so an, wie er seinen Dialekt kannte. Ist ja verständlich, weil ich glaube nicht, dass zu der Zeit großartig Wörterbücher gab, Sprachenschulen von Galiläisch zu Hebräisch zu Griechisch und sonst was. Das waren wahrscheinlich ein paar Einzelne, die da mehrere Sprachen konnten. Der Rest war wahrscheinlich Analphabetentum. Und Gott wollte ja, dass das Evangelium allen Nationen und allen Völkern und allen Stämmen verkündet wurde. Und deshalb hat der Heilige Geist hier diese Gabe beim erstmaligen Ausgießen gleich einmal parat gehabt und hat es angewandt. Was jetzt genau war, kann man an dem Text nicht herauslesen. Vielleicht war es aber auch ein Sprachengebet und die anderen haben es halt in ihrem Dialekt verstanden. Darauf würde hindeuten, die sind voll süßen Weines. Wenn ein paar dabei waren, die haben das überhaupt nicht verstanden. Aber ich weiß es nicht. Dann muss man auch noch unterscheiden zwischen dem normalen Sprachengebet und Sprachenrede und der besonderen Geistesgabe, wo jemand in Sprachen spricht und ein anderer oder derselbe legt es aus, was es bedeuten soll. Also das sind verschiedene Sachen. Die Geistesgaben werden im 1. Korinther Kapitel 12, Vers 10 beschrieben, also im ganzen Kapitel 12, aber Vers 10 geht es um diese Sprachen, diese Sprachengabe. Da heißt es hier, einem anderen gab er verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Selbst hier ist es nicht ganz eindeutig herauszulesen, ob das jetzt dieses Zungenreden war oder die Gabe, dass jemand einfach eine andere Sprache reden konnte oder ein anderer die andere Sprache einfach so verstanden hat. Und es gibt Zeugnisse von Menschen, von Christen, denen der Heilige Geist einfach die Fähigkeit, die Gabe gegeben hat, zum Beispiel Chinesisch zu sprechen. Das gibt's. Der hat es nicht gelernt, der konnte es einfach plötzlich, so wie er Deutsch konnte. Oder irgendeine andere Sprache. Das ist möglich. Es gibt aber auch Zeugnisse von Leuten, die haben in der Gemeinde eine Sprachenbotschaft geredet. Und ein anderer, ich habe da mal was gelesen, das glaube ich war Russisch. Ein einzelner Russe war in dieser Versammlung und er wurde mit dieser Sprachenrede direkt in seiner russischen Sprache angesprochen. Hat wortwörtlich verstanden und kein anderer, der im Saal saß, hat ein Wort verstanden. Also es gibt, darum heißt es hier in der Bibel, verschiedene Arten von Sprachen. Es gibt nicht bloß Zungengebet, so, und das muss ich auch bei allen so ungefähr gleich anhören. Es gibt verschiedene und viele verschiedene Arten von Sprachengaben. Das müssen wir wissen, damit wir da nicht unter Druck geraten. Weil manche meinen, ja, bei dir hört sich das alles so toll an und mein Sprachengebet, das ist so stümperhaft und ach, dann lass es lieber bleiben, weil ich weiß ja gar nicht, ob es das Richtige ist. Dann hast du dem Teufel geglaubt, weil der möchte, dass du am besten nicht in Sprachen betest. Weil der hat ein Problem damit. Er ist furchtbar neugierig und möchte wissen, was du betest, weil dann dem will er wissen, was du vorhast. Wenn du aber in Sprachen zu Gott betest, versteht er nichts. Und damit hat er ein Problem. Gut, also es gibt da verschiedene Arten von Sprachengaben, je nachdem, wie der Heilige Geist es einfach austeilt oder zuteilt. Mir geht es zwar heute mehr um dieses normale, allgemeine Sprachenreden, Sprachengebet, aber wir müssen trotzdem das unterscheiden können. Eindeutiger wird es in der Apostelgeschichte im Kapitel 10, Vers 45. Da heißt hier, und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Denn sie hörten sie in Sprachen oder Zungen reden und Gott erheben. Also die aus der Beschneidung, das sind die Juden, und die waren mit Petrus unterwegs und sie waren entsetzt. Jetzt haben die Nicht-Juden, die aus ihrer Sicht sowieso schlechtere waren, untere Schicht, mit denen man sich eigentlich nicht unterhalten hat, jetzt haben die auch den Heiligen Geist bekommen. Das darf doch gar nicht sein. Wir sind doch die höhere Klasse Gottes. Hatten die Meinung. Aber Gottes Plan war eben ein anderer. Aber worauf ich hinaus will, ist, durch diese Gabe in Sprachen zu beten, zu reden, wussten die, oh, die haben jetzt einen Heiligen Geist. Es ist das Zeichen dafür, dass jemand einen Heiligen Geist empfangen hat. Wenn jemand nicht in Sprachen betet, bezweifle ich das, was er mit Heiligen Geist getauft wurde. Außer er könnte es und tut es halt einfach nicht. Das ist auch wieder eine andere Sache. Aber das wäre wirklich eine Dummheit. Wenn dir Gott eine Gabe gibt und du wirfst es in Schubladen und du sperrst ihn zu, den benutzt man nicht. Und jammerst aber vor Gott, weil er das nicht tut und das nicht getan hat und dieses Gebet nicht erhört wurde, dann bist du dumm. Entschuldigung, wenn ich so direkt sage, aber das ist einfach so. No. Wenn du 100 Euro im Geldbeutel hast und gehst nicht zum Einkaufen und jammerst, weil dich so hungert, dann bist du auch dumm. Also, was du hast, hast du deshalb, dass du es benutzt. Noch eindeutiger ist die Aussage, noch im Evangelium, Markus 16, 17, im sogenannten Sendungsbefehl, wo Jesus gesagt hat, geht hinaus in alle Welt und verkündet das Evangelium. Da sagt dann Jesus, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden und so weiter und so fort. Also es ist eine Begleiterscheinung der Glaubenden, dass sie in neuen Sprachen reden. Und hier sind mit Sicherheit dieses Zungenreden gemeint, weil wenn es jetzt andere Sprachen wäre, dann steht da mit anderen, würde andere Sprachen dort stehen. Wenn es Griechisch oder, ach Gott, was hat es denn damals, ich weiß nicht, was damals alles für Sprachen gegeben hat. Und heutzutage ist es auch so, wenn da ein Deutscher das liest und er müsste dann Chinesisch reden, dann würde er stehen in anderen Sprachen, weil ja Chinesisch eine neue Sprache ist. Also meint er hier eine neue Sprache, eine vom Himmel gegebene, eine göttliche Sprache. Drum neue Sprache. Also das gibt's. Falls hier irgendjemand ist oder jemanden kennt, die dieses Sprachengebet ablehnen, das sind ja, glaube ich, auch die Jehovas so, dass die das nicht haben wollen, dann kannst du diesen Vers nehmen und sagen, so sieht's aus, dass die glauben, erstens Dämonen austreiben, zweitens in neuen Sprachen reden, drittens den Kranken die Hände auflegen, dass es besser wird mit ihnen und so weiter und so fort. Und eben neue Sprachen, nicht andere Sprachen. Und es ist dieses übernatürliche Zeichen, das einen Glaubenden begleitet, und es ist das Zeichen für die Taufe mit dem Heiligen Geist. Denn damals, als der Heilige Geist ausgegossen wurde, war das gleich das Erste, das der Heilige Geist gewirkt hat. Neue, andere Sprachen. Beides in dem Fall. Und dieses Sprachengebet und Sprachenrede ist ein mächtiges Werkzeug für dich als Christ. Und wie ich schon sagte, wenn du dein Werkzeug nicht benutzt, das dir Gott gegeben hat, dann bist du dumm. Hoffentlich ist mir jetzt keiner beleidigt, wenn ich sage, du bist dumm. Aber ich gehe mal davon aus, dass ihr das eh praktiziert. Aber trotzdem sage ich es so unverblümt. Dann schauen wir uns die Bibel noch ein bisschen genauer an, was nun dieses Sprachenrede, dieses unverständliche Geplappere eigentlich, für das, was ist das gut? Weil es könnte sich ja doch einer denken, ja, die sind ein bisschen verrückt, die sind voll süßen Weines, die sitzen da beieinander und jeder plappert irgendwelche Laute dahin, keiner versteht irgendwas, könnte sich dann schon der eine oder andere denken, der das einmal noch nicht weiß, was das bedeutet, was das ist. 1. Korinther, Kapitel 14. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es. Im Geist aber redet er Geheimnisse. Das ist so ein Schlüsselvers zum Thema Sprachenreden. Also du redest nicht zu Menschen. Also wenn wir hier in Sprachen reden, dann erzähle ich nicht dir dabei was. Nützt da nichts, weil das es nicht verstehen. Ich rede zu Gott. Oder wenn ich zu Hause in meiner Gebetszeit in Sprachen rede, dann rede ich zu Gott.
Gott versteht
unser. Richtig. Niemand versteht es. Aber Gott versteht es. Und der Teufel versteht es auch nicht, wie ich vorhin schon sagte, dem stinkt er dann ein bisschen. Im Geist redet derjenige Geheimnisse. Und wenn es ein Geheimnis ist, dann weiß man es halt nicht, oder? Weil wenn es weiß, dann ist kein Geheimnis mehr. Du musst du wissen, ganz wichtig wissen, das, was du da plapperst, Gott versteht es. Weil es kommt aus deinem Herzen hervor, es kommt aus deinem Geist hervor. Und Gott ist auch Geist und die zwei verstehen sich ganz gut. Die sind auf derselben Wellenlänge. Der Verstand ist nicht immer auf der Wellenlänge Gottes. Der Verstand ist meistens auf der Sorgenebene zu Hause, auf Überlegungen und was weiß ich, im Stress oder im High-Life-Leben, wo eben ein Mensch seinen Kopf gerade hat. Es gab schon Leute, die haben dann versucht, diese Laute des Sprachenredens aufzuschreiben und versuchten, das zu übersetzen, also sozusagen ein Wörterbuch anzufertigen. Das kannst du gleich vergessen, das wird nie was. Das ist ein Schmarrn im Quadrat. Aber da sehen wir wieder, wie der intelligente Verstand immer wieder versucht, auch gescheit zu sein. Und merkt gar nicht, wie blöd das ist. Also die haben es alle wieder aufgehört, aber es gab es schon. Im 14. Kapitel im 1. Korintherbrief, wenn man dann weiterliest, dann sagt uns hier die Bibel, wer aber weissagt, redet zu den Menschen, zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Und wer weissagt, erbaut die Gemeinde. Also Sprachenrede von dir, vom Herzen zu Gott, Weissagung von Gott zu dir. Das ist die andere Richtung. Und wenn du, in dem Vers, den ich aus Zweites gelesen habe, wenn du in Sprachen redest, erbaust du dich selbst. Wenn du weissagst, dann redest du ja zur Gemeinde, zu den anderen, damit die Gemeinde erbaut. Aber wichtig ist, dass du weißt, Sprachenreden ist zu deiner persönlichen geistlichen Auferbauung. Du tust es nicht bloß, dass Gott was von dir hört, durch diese Verbindung, die du da aufbaust, fängt geistliche Kraft, Salbung an zu fließen. Und nicht bloß himmelwärts, sondern auch gleichzeitig zurück. Also diese Verbindung geht in beide Richtungen. Und Sprachenreden erbaut dich selber, in deinem Herzen, in deinem Geist. Und wenn wir das alle gemeinsam tun, in Sprachenreden, dann werden auch alle dabei erbaut und ermutigt. Aus dem Grund, weil dein Geist aktiviert wird. Also darf man nicht falsch verstehen, Sprachenrede ist nicht etwas, was der Heilige Geist tut. Der Heilige Geist hat dir bloß diese Gabe gegeben, diese Fähigkeit gegeben. Aber tun, tust es du. Es ist dein Geist, der aktiv wird und er benutzt deinen Mund und umgeht dein Hirn. Kommen wir dann noch drauf. Aber mal vorab gesagt. Dein Hirn hat damit wenig zu tun. Dein Hirn ist bloß dafür da, zu sagen, okay, jetzt starte ich oder jetzt höre ich wieder auf. Und wenn Christen gemeinsam in Sprachen zu Gott beten, baut sich oft eine viel stärkere Salbung auf, als wenn du das alleine tust. Aber das muss nicht sein. Also das kann sich auch bei dir alleine eine starke Salbung aufbauen und daraus können größere und mehrere verschiedene geistliche Wirkungen entstehen. Dass dir im Gebet zum Beispiel dann während dem Sprachengebet die passende Antwort oder Idee kommt oder die Lösung für dein Problem, für das du gerade betest. Ich meine, ich mache es manchmal so und sage, Heiliger Geist, da haben wir jetzt ein Anliegen, ein Problem, im Verstand komme ich da nicht mehr weiter, kommt keine Lösung. Ich bete jetzt einfach in deiner Sprache, damit da was Passendes rauskommt. Dass Gottes Plan und Gottes Wille entsteht. Und dann legt man los und vielleicht, nicht unbedingt, kommt während dem Gebet schon die Antwort. Vielleicht auch erst einmal später. Auch möglich. Man kann es nicht pauschalisieren. Also du wirst nie erfolgreich haben, dass du sagst, im Reich Gottes oder in der Sache mit Gott, es wird immer so und so und so und so ablaufen. Weil ich habe festgestellt, wenn man das tut, dann macht es Gott das nächste Mal garantiert anders. Weil er will nicht, dass du nach System und nach Schema F arbeitest, sondern er will, dass du mit ihm arbeitest. Und er ist ganz individuell und er ist einmal so und das dritte Mal wieder ganz anders. Aber du darfst auch trotzdem sagen, es pressiert. Weil wenn du Heilung brauchst, ist es sinnvoll, bald geheilt zu werden, nicht erst, wenn du gestorben bist. Dann darfst du ruhig zu Gott sagen, Herr, jetzt, wenn ich morgen nicht da die Lösung habe, dann kriege ich ein riesiges Problem. Der Mensch bestimmt selber mit. Du bist nicht die Marionette Gottes und du bist, oder nichts und er macht alles. Und du hast auch Entscheidungsmöglichkeiten und du bist auch ein Individuum, das er geschaffen hat. Also es liegt nicht immer nur alles an Gott. Du deutest damit einen Glauben an. Verstehst du? Es gibt da so komische Christen, sage ich jetzt einmal, die immer bloß, Gott macht alles und alles ist in seiner Hand und alles tut er und so. Und selber tun die gar nichts. Weder einen Glauben aktivieren, noch Gott zu suchen, was jetzt da wirklich in der Sache, in dem Fall Sache ist, sondern einfach so das komische, religiöse, Gott tut alles und zu seiner Zeit und weiß alles. Ja, das weiß man schon, dass er alles weiß. Aber das nützt mir nichts, wenn Gott das weiß. Nützen tut es mir dann, wenn Gott was tut. So, jetzt kommen wir wieder zurück zu unserem 14. Kapitel, 1. Korinther, Paulus. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, sagt er hier. Das dürfen wir für uns annehmen. 1. Korinther 14, 5. Paulus möchte, dass alle in dieser Gemeinde in Korinth in Sprachen reden. Er sagt nicht, es reicht für ein paar Einzelne, sondern er möchte, dass alle dort in Sprachen reden. Er sagt zwar dann mehr aber noch, dass ihr weissagt und so weiter, aber grundsätzlich sollen die Christen alle in Sprachen reden. Sie sollen es können und sie sollen es tun. Manche meinen, wenn sie die Sprachen oder auch die Gaben des Geistes müssen durchlesen, ja, die Sprachenreden, das ist so die einfache, die Brot- und Buttergabe. Meine Wunderwirkungen, Heilungen, das ist ja toll, das möchte ich haben. Sprachenreden, kommen wir mal irgendwo blöd dabei vor. Das ist ein grober Fehler. Die einfachste, kleinste Gabe, die Gott dir gibt, ist wichtiger und mehr wert als alles, was dir die Welt bieten kann. Also beachte oder verachte diese Gabe, in Sprachen zu reden, nicht. Sondern praktiziere sie und damit ehrst du Gott. Wenn du das, was er dir gegeben hat, wenn du das tust, dann freut er sich. Und das macht Sinn. Und wenn er sieht, na, jetzt habe ich da diese Geistesgabe gegeben, die wird nicht wert geachtet, bin doch nicht blöd und gib dann noch eine Wundergabe drauf. Wer im Kleinen treu ist, hat Jesus einmal gesagt, wird über Größeres gesetzt. Also achte die Gabe, in Sprachen zu reden, wertschätze sie und praktiziere sie. Im Korintherbrief geht es weiter. Jetzt aber, Brüder, wenn ich zu euch komme und in Sprachen rede, was werde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch rede in Offenbarung oder in Erkenntnis oder in Weissagung oder in der Lehre? Das ist also ein Vers, da kommen noch ein paar, die werden gerne von den Leuten angeführt, die so ein bisschen gegen diese Sprachenreden sind, die das nicht haben und dann auch den anderen absprechen wollen. Es nutzt doch gar nichts, sagt der Paulus, soll doch lieber auf Deutsch reden. Ja, da schreibt er das auch, der Paulus, da kann man es jetzt nachlesen. Aber das ist, man muss es unterscheiden. Wenn er zu den Menschen spricht, in Sprachen, dann nutzt das nichts. Ganz einfach. Wenn ich jetzt da sitze und hätte jetzt von, wann haben wir angefangen, Viertel nach zwei bis jetzt in Sprachen geredet, hätte es nichts verstanden. Gott hat was verstanden, ja. Aber ihr nicht. Das will der Paulus damit sagen. Das nützt denen in Korinth nichts und das nützt denen hier in Weigelshofen nichts. Sprachenreden als Predigt oder als Lehre ist ein Blödsinn. Sprachenreden im Gebet zu Gott ist eine wunderbare Sache. Sagt der Paulus weiter, denn wenn du mit deinem Geist preist, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er ja nicht weiß, was du sagst. Also du kannst nicht zu mir sagen, ja, super, gut, richtig, weil du hast nichts verstanden. Du sagst wohl gut Dank, aber der andere wird nicht erbaut, weil er es nicht versteht. Dann sagt der Paulus weiter, ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise als 10.000 Worte in einer Sprache. Also in der Gemeinde, als Prediger, als Lehrer, spricht er nicht in Sprachen, sondern er unterweist es halt in Lehre und normaler Rede. Aber er sagt, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Und das heißt was, das ist eine Hausnummer. Ich weiß nicht, wie viel das die Korinther in Sprachen geredet haben, aber der Paulus sagt, er mehr als alle zusammen. Weil es Sinn macht. Also lass nicht zu mit solchen Versen, dass dir jemand diese Gabe raubt und dir das einimpft, das ist nicht gut. Ja, der Satan möchte das Sprachengebet natürlich gerne verhindern. Und darum gibt es Leute, die behaupten, das Sprachengebet ist von Satan, das ist nicht von Gott. Dann lässt du nicht auf eine Diskussion großartig ein, sondern bet einfach weiter da. Während so einer Diskussion, da kommt meistens nichts dabei raus. So, wieder zum 1. Korinther 14. Brüder und natürlich auch die Schwestern, seid nicht Kinder am Verstand, sondern seid an der Bosheit Unmündige, am Verstand aber seid Erwachsene. Was will er nun sagen, der Paulus? Seid nicht dumm, werdet endlich erwachsen. Erkennt, was das soll mit diesem Sprachengebet. Und das muss den Christen immer wieder gesagt werden, weil Widersacher sagen immer mal wieder das Gegenteil. Deshalb schreibt der Paulus weiter dann im Vers 39, daher, Brüder, eifert danach zu Weissagen und hindert das Reden in Sprachen nicht. Alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Also eifern um Weissagung und die Sprachenreden nicht hindern, sondern eher fördern. Praktizieren ist fördern. Darüber lehren ist fördern. Aber es soll anständig geschehen und in Ordnung, dass da kein Durcheinander entsteht. Die Leiterschaft, wenn eine Gemeindeversammlung ist, hat immer noch die Entscheidungsgewalt zu sagen, kommt Leute, jetzt beten wir mal 5 Minuten, 10 Minuten, Viertelstunde in Sprachen für eine bestimmte Sache. Oder einfach zur Erbauung und um zu Gott zu reden. Der Leiter hat aber dann auch immer wieder die Fähigkeit zu sagen, so, stopp, jetzt kommt was anderes dran. Machen wir Lobpreis oder jetzt kommt Predigt oder Lehre. Ist kein Thema. Dann haben sich die Gemeindeleute daran zu halten. Das heißt hier, es geschehe anständig und in Ordnung. Und wenn die Gemeinde sich versammelt, sagt der Paulus, was ist nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, hat eine Auslegung, alles geschehe zur Erbauung. So, wenn die Gemeinde sich trifft, oder in dem Fall ein Hauskreis, eine Hausgemeinde, wenn sich trifft, dann sollte jeder irgendwas ein bisschen mitbringen, sich einbringen. Nicht den Hauskreis sprengen und Quertreiber sein, sondern sich mit einbringen. Und da ist ein Teil Sprachenrede. Aber es soll zur geistlichen Erbauung sein. Nicht zur Zerstörung oder zur Profilierung von einzelnen Leuten, sondern zur Erbauung der ganzen Gemeinschaft. So auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. Also das soll dein Ziel sein, dass du zur Erbauung der Gemeinde in die Gemeinde gehst. Nicht um irgendwie drüber in der Gemeinde über religiöse Themen zu diskutieren und zu streiten und den anderen zu erklären, wie falsch er dran ist, sondern du sollst in die Gemeinde gehen zur Erbauung für die Gemeinde. Da musst du Gedanken darüber machen, um vielleicht einfach auch für deinen Kreis, wo du dabei bist, zu beten und vielleicht sogar auch in Sprachen dafür zu beten. Das ist ein wenig so eine Grundvoraussetzung für das, dass der Heilige Geist seine Gaben austeilt. Das Ziel der Erbauung der Gemeinde hat der Heilige Geist und dieses Ziel soll auch unser Ziel sein. Das heißt, eine dienende, eine demütige Haltung einnehmen und nicht zu deiner Ehre und stolz zu sein auf dein vieles biblisches Wissen und das mit dem hausieren gehen, sondern eher erst einmal zurückhaltend sein, schauen, wo hat jemand vielleicht ein kleines Problemchen, wie kann ich dem dabei unterstützen, wie kann ich ihn erbauen oder einfach dieses Anliegen mit nach Hause zu nehmen und in aller Stille für den zu beten, weil es geht nicht um deine Ehre, wie du jetzt so gut gebetet hast und wie du jetzt so guten Rat gegeben hast, sondern wichtig ist, dass der andere aus seinem Problem herauskommt, dass ihm geholfen wird und das, was dabei rauskommt. Also sei nicht zerstörerisch in deinem Kreis, sondern zur Erbauung. Darum sollst du hingehen. So, jetzt wieder zurück zu unserem geistlichen Sprachengebet. Denn wenn ich in einer Sprache bete, sagt Paulus, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. Das ist das, was ich vorher schon mal gesagt habe. Es geht am Verstand vorbei. Es ist dein Geist, der da betet. Es ist dein Mund, der es ausdrückt. Aber die Quelle ist dein Geist, weil der Heilige Geist seine Gabe in deinen Geist hineingelegt hat. Dort entspringt diese Quelle. Dort hat der Heilige Geist diese Fähigkeit hineingelegt. Dein Geist betet und ist aktiv. Und es ist so wichtig, dass der Geist eines Christen aktiv ist. Meinen Verstand sollst du nicht ausschalten. Der ist auch gut und wichtig. Aber der Verstand ist manchmal auch dumm. Und manchmal ist er fehlinformiert. Und manchmal macht er falsche Rückschlüsse und hat etwas Falsches gedacht. Der Geist nicht. Von einem neugeborenen, wiedergeborenen Christen ist der Geist neu gemacht, aus Gott geboren, mit Gott wieder in Verbindung. Und der muss aktiv werden, damit er den Verstand überrollt, sage ich jetzt mal, überrollt, wo im Verstand Fehler und Lügen und Irrtümer aufgebaut sind. Und so ist es gut, wenn du deinen Geist aktivierst mit Sprachengerede. Und wenn du in Sprachen redest, ist der Verstand nicht aktiv. Außer bei denen, die immer versuchen, die Laute zu übersetzen. Da tut sich der Verstand einklinken und meint, er müsste da jetzt was raushören. Da kommt nur Blödsinn raus. Aber ich meine bloß, beim Sprachengebet hat der Verstand eigentlich nichts zu melden. Und manchmal geht das Sprachengebet von innen heraus schon fast wie geschmiert, ganz von selber. Und manchmal muss man sich ein bisschen anstupsen und vielleicht manchmal sogar zwingen, in den Sprachen zu beten. Und man merkt dann auch, keine Minute und schon hast du wieder aufgehört. Irgendwo tut man sich schwer. Da muss man dann wirklich mit dem Verstand sagen, ich will aber jetzt in Sprachen beten. Und du tust es einfach. Und dann kommt es aber wieder in Gang. Und manchmal läuft es fast von selber wie geschmiert. Der Paulus sagt, ich will mit dem Geist beten, aber auch mit dem Verstand. Ich will mit dem Geist Lob singen, aber auch mit dem Verstand. Also dieses Sprachengebet kann auch ein Sprachengesang sein. Lobpreis in Sprachen. Unser Liederschatz ist ja schon recht groß, aber inhaltlich ist oft einmal vieles das Gleiche, was ja auch nicht falsch ist. Aber der Geist in uns möchte sich manchmal noch mehr ausdrücken und es gibt zu wenig deutsche Worte für das, was der Geist sagen will. Und dann ist es gut und schön, wenn du auch in diesen Sprachen singen kannst. Und Gott dabei loben und preisen und du kannst damit auch dazu springen und tanzen, je nachdem, wie dir zumute ist. Gut, das kannst du alles tun, wenn du diese Gabe vom Heiligen Geist empfangen hast. Wichtig ist nur, dass du es tust. Weil wenn du es kannst und nicht tust, erinnert euch, wäre Blödsinn, wenn du es in Schubladen steckst, die 100 Euro und kaufst dir nichts zum Essen, obwohl dich hungert wie ein Bären. Und der Paulus sagt, ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, dass ihr alle in Sprachen betet, dass ihr alle in Sprachen singt und so weiter und so fort. Gut, jetzt kommen wir vom Korintherbrief zum Römerbrief, 8,26. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Also hier wird dieses Sprachengebet als unaussprechlicher Seufzer betitelt. Ich habe vorher einmal gesagt, Kauderwelsch, wie man es dann nennen will, ist egal. Wichtig ist, dass man es tut. Und hier sagt der Paulus, wir wissen manchmal nicht, was wir bitten sollen in einer bestimmten Sache oder wie es sich gebührt. Und da verwendet sich der Geist für uns. Der Geist hilft uns dann dabei in Sprachen, in diesen neuen himmlischen Sprachen, Zungen. Er sagt vorher von der Schwachheit. Der Geist nimmt sich unserer Schwachheit an. Und im Vergleich zur geistlichen, zur himmlischen Ebene sind wir schwach, alle, die wir da sind. Und wenn einer da ist, der meint, er ist der größte Hecht und der Gescheiteste und der Beste, und was er schon alles erreicht hat in seinem Leben und gelernt hat und gemacht hat, dann ist es irdisch gesehen vielleicht sogar super und toll, aber aus der himmlischen Perspektive ist es alles schwach. Und wenn du da rausschaust und sagst, Mensch, die ganze Schöpfung, sie ist echt schön und toll, aus der himmlischen Perspektive ist es schwach. Es ist in der gefallenen Ebene der Schöpfung. Deshalb läuft da nicht alles so, wie es laufen sollte. Also er meint hier von der Schwachheit nicht, dass dann ein Christ so schwach sein soll, dass er, was weiß ich, lahm ist und krank ist und arm ist wie eine Kirchenmaus. Das ist damit nicht gemeint, dass du dann erst vor Gott wohlgefällig bist. Es gibt auch so Gemeinschaften, die so diese Armutstheologie haben, oder wie in den Klöstern, da darfst du nichts besitzen. Das ist ein Schmarrn, diese Schwachheit, diese Armut ist nicht gemeint. Selbst Jesus, als er auf der Erde unterwegs war und seine Jünger hatten der Kasse, weil Judas war derjenige, der die Kasse verwaltet hat, kannst du nachlesen. Also es ist Geld von Nöten und sie sind nicht wie die Bettler durch die Gegend geschlürft. Und das soll es auch nicht bei den Christen heute sein und bei den Aposteln war es auch nicht immer so. Es gab zwar Zeiten, wo der Paulus schreibt, dass er überhaupt nichts mehr gehabt hat und dass es ihm richtig schlecht gegangen ist. Aber über die Gabe, die er dann zugesandt bekommen hat, hat er sich sehr gefreut. Hat nicht gesagt, nein, das darf ich nicht nehmen, dieses Geld ist vom Teufel. Geld ist nur ein Mittel. Du kannst es zu Guten verwenden, du kannst es aber auch für Schlechtes verwenden. Das ist, eigentlich haben wir wieder bei der Herzenshaltung. Das Geld selber ist nicht schlecht, es deckt bloß manchmal das Herz auf. Wenn du einem Menschen viel Geld gibst, dann passiert meistens das, was eigentlich drinsteckt. Und wenn du dir mal Gedanken machst, was würdest du tun, wenn du jetzt 1 Million bekommen würdest, was wirst du wirklich tun? Dann deckst du auf, was wirklich in dir drin steckt. Das Geld hat dafür einen richtigen Schlüssel. Du kannst Gutes und du kannst Schlechtes damit tun. Gut, also der Geist verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Und zwischen Himmel und Erde, zwischen der Herrlichkeit und der gefallenen Schöpfung, ist ein Riesenunterschied. Und mit Sprachenreden klingst du dich in das Obere ein. Trachtet nach dem, was droben ist, heißt es in der Bibel. Da klingst du dich in den Bereich des Himmels ein. In den Bereich der Herrlichkeit klingst du dich ein, wenn du in Sprachen redest. Du gehst ein bisschen raus aus diesem schwachen, gefallenen, kaputten, irdischen Bereich. Und das musst du wissen, dass dafür dieses Sprachenreden da ist. Und darum sollen Christen geistliche Menschen werden und nicht religiöse, schwach, irdisch gesehen schwache Leute, die nichts zu Wege bringen. Und es ist ein Unterschied, ein Riesenunterschied, ob du irdisch gesinnt bist oder himmlisch gesinnt bist, geistlich gesinnt bist. Das kannst du feststellen, wenn du zum Beispiel krank bist, vielleicht sogar schwer krank. Was tust du dann? Wo läufst du hin? Zum besten Professor, Dr. Med, Professor so und so, zu der Kapazität, zum besten Mediziner oder zur besten Medizin, was nicht verkehrt ist. Also, dass da jemand jetzt keinen Strick draus trat. Aber das deutet halt darauf hin, wo ein Christ steht. Ein richtig Geistlicher, da ist jetzt Jesus natürlich die oberste Schiene, was würde der tun? Wenn ein Kranker zu Jesus gekommen ist, sagen wir mal so, hat ihm Jesus die Visitenkarte vom Professor in Jerusalem gesteckt? Die beste Klinik, weit und breit, Uni-Klinik. Oder was hat Jesus gemacht? Sei geheilt und er wurde geheilt. Manche haben ihn nur berührt, ohne dass sie einen Ton gesagt haben. Und sie wurden geheilt, weil sie die geistliche, himmlische Kraft berührt haben. Und da sind Welten dazwischen. Da sehen wir den Unterschied. Das ist kein Vorwurf. Und es ist auch manchmal so, dass Gott wegen unseres Kleinglaubens uns durch Ärzte hilft, ja, dass keiner was falsch versteht. Aber das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel muss sein, die geistlichen Dinge zu erreichen. Und da haben wir noch einige Schritte vor uns alle miteinander. Ich sage es bloß deshalb, dass wir ein Aha kriegen. Weil auf der irdischen Ebene zu bleiben, sich da zu befinden und zu bleiben und da alle Möglichkeiten ausschöpfen, das kann man auch ohne Gott in der Regel. die geistliche Ebene zu ergreifen, geht nicht ohne Jesus. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg zum Vater. Und da hat er nicht gemeint, wenn du mal stirbst, dass du dann zum Vater in den Himmel kommst, sondern dass du jetzt in deinem Gebet, mit deinem Anliegen, jetzt zum Vater kommen kannst. Er sagt einmal, komme ich später nochmal drauf, ich bin die Tür der Schafe. Hast du das schon mal gelesen im Johannes-Evangelium? Jesus sagt, ich bin die Tür der Schafe. Und sie gehen ein und aus. Also wenn du mit dem Verstand dran gehst, sagst du, das ist so ein Krampf. Weil kann ein Mensch eine Tür sein, wo Schafe durchgängen. Ein und aus. Das will sagen, er ist der, der die Verbindung zwischen Gott und dem Menschen herstellt, zwischen dem Himmel und der Erde. So diese Pforte dazwischen. Und es geht nur über Jesus. Du kommst nicht zu Gott über den Buddha, du kommst nicht zu Gott über den Allah, du kommst nicht zu Gott über irgendeine esoterische Schiene. Du kannst zwar esoterisch einen Bereich des Geistes erlangen, aber nicht den Bereich des Himmels. Weil da gibt es nur Jesus als Tür und als Weg. Das musst du wissen, dass du nicht in eine falsche Schiene abdriftest. All das, was ich euch jetzt ein wenig so sage, das ist dann etwas, was gerne in christlichen Kreisen als Esoterik abgestempelt wird, aber nicht stimmt. Das ist nicht esoterisch, es ist bloß ähnlich. Aber die Esoterik beschäftigt sich mit geistlichen Bereichen und das Reich Gottes ebenfalls. Jesus hat einmal gesagt, das Reich Gottes ist nicht so wie das Reich dieser Welt. Es ist ja ganz etwas anderes. Es ist ein geistliches Reich, es ist eine geistliche Ebene. Das Reich der Himmel wird es auch genannt. Und mit dem müssen wir uns auseinandersetzen, weil in diesem Reich, in diesem Machtbereich ist die Herrlichkeit. Und wenn wir diese Herrlichkeit berühren, dann werden auch die Zeichen und Wunder immer mehr und mehr geschehen, die wir erwarten. Also ich habe jetzt hier den Unterschied aufgezeigt zwischen der natürlichen, gefallenen und sündigen Welt, die schwach ist, und der geistlichen, himmlischen, übernatürlichen Welt, die viel, viel mehr und stärker und kräftiger ist als eben diese irdische Ebene. Und deshalb nimmt sich der Geist durch Sprachenreden unser an, dass wir diese himmlische Ebene erreichen können, dass wir ankratzen können zumindest. Wer in einer Sprache redet, haben wir vorher gehört, erbaut sich selbst. Was ist nun diese Erbauung? Einfach bloß, dass wir jetzt gut drauf sind, ein bisschen glücklich, ein bisschen zufrieden, ein bisschen begeistert? Ja, nein. Es ist nicht verkehrt, aber es ist nicht das Hauptziel. Das Hauptziel ist die Erbauung im geistlichen Bereich, dass du im Geist stark wirst. Denn eben durch den Geist wirst du die geistliche Welt berühren können. Durch deinen Geist wirst du Jesus berühren können. Damals war er als Mensch hier, da hat die Frau mit dem Blutfluss einfach sein Gewand berührt und sie wurde geheilt. Aber jetzt ist er Jesus nicht mehr als Mensch hier. Er ist ja durch den Geist hier. Also müssen wir jetzt schauen, dass wir die geistliche Ebene erreichen. Da müssen wir das wissen, dass das möglich ist, weil er der Weg ist, weil er die Tür ist. Und dann kommt später noch was, weil, ich sage es im Voraus, als er starb, im Tempel der Vorhang zerrissen ist. Wisst ihr das? Im Tempel, Vorhang zwischen dem Allerheiligsten und dem Vorhof, ein dicker, schwerer, fetter Vorhang. Und an dem Moment, als Jesus starb, ist er zerrissen. Und zwar von oben nach unten. Und das bedeutet was. Gut, aber erst einmal zurück zur Erbauung. Auch der Judasbrief sagt uns da was davon. Ihr aber, Geliebte, gedenkt der von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus vorausgesagten Worte. Denn sie sagten euch, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden, die nach ihren gottlosen Begierden wandeln. Diese sind es, die Trennungen verursachen. Irdisch gesinnte Menschen, die den Geist nicht haben. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist. Erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Und der einen, die zweifeln, erbarmt euch. Also erbaut euch auf euren heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist. Betet in Sprachen. Es baut deinen Glauben auf. Und das ist wichtig für dich, weil ohne Glauben oder mit kleinen Glauben und mit Zweifeln wirst du von Gott nicht so gerade viel erreichen. Und in der jetzigen Zeit ist Glaube einfach das Währungsmittel für Gebetserhörung. Ohne Glauben wirst du nicht leicht eine Gebetserhörung bekommen. Und Sprachengebet, darum lehre ich auch heute drüber, ist so wichtig, dass dein Glaube aufgebaut wird. Denn wenn du mit dem Verstand fest glaubst, heißt es noch lange nicht, dass du mit deinem Herzen glaubst. Und Gott will aber den Herzensglauben. Und der wird durch Sprachenreden freigesetzt und aufgebaut. Also deshalb wieder ein Grund mehr, in Sprachen zu beten. Und vielleicht setzt du dir das Ziel, ich will jetzt in dem Kreis der sein, der am meisten in Sprachen betet. Kann man einen Wettbewerb ausrufen, einen inoffiziellen, weil nicht, dass jeder kommt und sagt, ich habe jetzt in 3 Stunden gebetet, ich in 4 Stunden. Nein, also du brauchst nicht ein Konkurrenzdenken aufbauen, aber du für dich, dass du sagst, okay, ich will das mehr tun. Ich will, dass ihr alle in Sprachen betet, sagt der Paulus. Du wirst staunen, wie du im Geistlichen erstarkst, wie dein Glaube wächst, wie du vielleicht Zusammenhänge, geistliche Zusammenhänge, biblische Zusammenhänge immer mehr erkennst und verstehst, wo du vorher immer ein Riesenfragezeichen da oben gestenkert hast. Einen dicken Punkt. Ich lese das, verstehe es nicht. Der sagt so, der sagt anders. Und wenn du im Geist helle wirst, wirst du die Dinge erkennen, was richtig ist, und wirst erkennen, was falsch ist. Und du wirst das Richtige tun und das Falsche lassen, ohne dass du dauernd mit deinem Verstand hin und her kämpfst. Also werde stark im Geist und es wird für dich leichter in geistlichen Dingen, in biblischen Dingen. Wenn du es nicht tust, wirst du auch geistlich nichts bewegen. Und du bist auf der natürlichen Ebene und bist natürlich den ganzen Gegebenheiten der natürlichen Ebene angewiesen. Du bist angewiesen auf das, was dir der Doktor sagt, was der Apotheker sagt, was die Zeitung schreibt. Auf dem bist du angewiesen, du hast nichts anderes. Aber du könntest was anderes haben, wenn du lernst, was Gott zu deinem Fall sagt. Und wenn du lernst, dass das, was die Bibel dir verheißt, die absolute Wahrheit ist. Und wenn du anfängst, das auch dann zu glauben und aufgrund deines Glaubens das auch in deinem Leben umzusetzen. Das bringt Aktivität in die geistliche Welt um dich herum. Das macht Gott aktiv. Vorher haben wir gelesen, ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle, sagt der Paulus. Ja, warum macht er denn das eigentlich? Damit er seinen Dienst als Apostel ausfüllen kann. Denn der gute Mann, der stand in vielen Schwierigkeiten und Bedrängnissen. Es gibt einmal eine Stelle, da führt er das einmal auf, was ihm schon alles passiert ist und wie es ihm dick eingegangen ist aufgrund seines Glaubens. Und um da die Oberhand zu behalten, die Angriffe Satans abwehren zu können, die Versuchungen und Verführungen dieser Welt, die sich so schön anhören, zu entlarven und denen abzusagen, dafür braucht er das. Also solche Leute wie der Paulus, der hat es nicht bloß mit einem kleinen Dämon zu tun gehabt, ich denke, der hat mit dem Satan selber Schwierigkeiten gehabt. Oder umgekehrt der Satan mit dem Paulus. Und er musste dann obendrein noch die falschen Brüder von den echten unterscheiden. Ja, das musst du auch wissen, es gibt auch falsche Brüder, die sich Christen nennen, eigentlich keine sind. Das sind komische Vögel, religiöse Vögel, die dich eigentlich wieder von der geistlichen Ebene runterholen wollen auf die natürliche, auf die schwache Ebene. Und die wird dann ein bisschen mit Religion lackiert, die schwache Ebene, sieht alles gut aus. In der Ecke steht der Engel, da hängt ein schönes Kreuz und da ist noch ein goldener Leuchter und keine Ahnung, was noch alles gemacht wird und schöne Kerzen werden anzünden. Schön bemalt. Tote Religion. Hat mit geistlicher Ebene nichts zu tun. Du wirst nie geheilt, bloß weil du ein Kerzchen hingestellt hast. Ja? Meine Mutter kennt aber eine Wetterkerze an, damit das Wetter nichts anstellt. Ne? Die Kerze wird das Wetter nicht abhalten. Wir machen Unwetter in Jesu Namen. Entlade dich in die Atmosphäre. Von mir aus ziehe ich rundherum, aber bei uns hast du kein Recht. Wir haben letzten Sommer in unserem Dorf 3-mal Hochwasser gehabt, aber bei uns im Haus nichts. Es ist am Gartenzaun runtergelaufen, es ist hinten rund um den Werkstock gelaufen, es sind zwei Straßen vorne und auf der Seite war überflutet, aber bei uns nichts. Und das war 3-mal. Jetzt komme ich mal ganz woanders hin, da wo ich eigentlich ganz selten hinkomme, das ist jetzt einmal Offenbarung. Einen Vers, lass einmal ein bisschen was. Offenbarung 1, Vers 10. Schreibt der Johannes, ich war an des Herrn Tag im Geist und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune und so weiter und so fort. Ich war im Geist, ist eigentlich das, was ich sagen will, was der Johannes da sagt. Er befand sich mit seinem, mit seinen Sinnen im Bereich des Geistes. Er hat die geistliche Welt wahrgenommen. Er war nicht mehr auf der schwachen irdischen Ebene. Da war es nämlich auch nicht schön, wo er war, auf der Insel Patmos, Gefängnisinsel. Er hat sich in eine andere Ebene begeben, in eine höherwertige Ebene im Geistlichen. Und dann hörte er eine laute Stimme wie von einer Posaune. Er nahm plötzlich die himmlische Welt wahr. Und aus dem wurde ja eine Riesenvision. Johannes nahm die geistliche Welt wahr und hatte eine Vision. Und das ist möglich, wenn man sich in Richtung geistliche Welt ausrichtet. Und Christen sollten nicht geistlich blind sein. Leider sind heute die meisten geistlich blind. Das ist ein Problem. Und ich sage nicht, ich bin jetzt der, der so geistlich super ist. Ne? Aber ich bemühe mich auf den Weg immer mehr, die geistlichen Dinge zu erkennen und lehne jegliches religiöses Zeug ab, das mich abbringt von dem Echten. Und wenn du weißt, was Jesus einmal gesagt hat zu den religiösen Leuten seiner Zeit, Pharisäer und Schriftgelehrten, dann sagt er, lasst sie, sie sind blinde Leiter der Blinden. Wenn aber ein Blinder einen Blinden leitet, so werden beide in eine Grube fallen. Klar, ne? Komm, Blinder, ich leite dich, ich sehe auch nichts. Naja, Blinder und ein Tauber, das ging dann noch, ne? Die kannten sich vielleicht ein bisschen ergänzen. Aber zwei Blinde, da wird es schwierig. Und religiöse Leute sind meistens stockblind. Geblendet vom Glanz des goldenen Leuchters und der schönen Osterkerze und was weiß ich alles. Osterlamm wird dann wieder gebacken, eine Lampe. Und die wissen nicht, um was das wirklich geht mit dem Lamm auf Ostern. Vielleicht kennt ihr die Bücher noch, haben wir sie mal früher gehabt, Gottes Generäle. In dem ersten Band war der John G. Lake aufgeführt, ein Missionar damals, hauptsächlich in Südafrika, Amerikaner. Und das hat mich nicht mehr losgelassen, was ich da gelesen habe von dem. Der war ein Meister im Umschalten zwischen der natürlichen und der geistlichen Welt. Und die hatten da einen Dienst, er und seine Frau, dass die Kranken vom Haus, die vorne reingegangen sind, und hinten geheilt raus. Und wenn eine nicht geheilt worden ist oder einer, dann hat die Frau meistens noch das Wort der Erkenntnis gekriegt, was zu bereinigen ist, was zu machen ist. Und wenn er das umgesetzt hat, dann war er auch geheilt. Also das war Heilung am Fließband. Und das ist für mich ein Punkt, wo ich sage, es ist nicht bloß bei Jesus möglich gewesen, es ist auch bei normalen Menschen möglich. Also geistliche Welt zu erfassen, ist eigentlich das A und O für einen Christen. Und darum war dieser Mann auch so erfolgreich, weil er das gekonnt hat, weil er das gelernt hat. Und wenn ihm was waren das für Krankheiten, irgendeine Seuche ist da ausgebrochen und dann dem John G. Lake hat man den Schaum vom Mund dieser Gestorbenen auf die Hand gelegt und unter das Mikroskop gehalten. Und die haben beobachtet, wie diese ganzen Bakterien und Krankheitserreger abgestorben sind innerhalb kürzester Zeit. Die sind nicht krank geworden. Da ist solche Kraft von dem ausgegangen, da haben die einfach diese Krankheitserreger zerstört. Nicht mit Antibiotikum, das hat es damals noch nicht gegeben. Das war vor über 100 Jahren. Und in Südafrika schon gleich überhaupt nicht. Das ist die geistliche Welt. Und wir bemühen uns alle so sehr um viel Geld und um viel Reichtum, um viel Macht und um was weiß ich alles, Irdisches. Und wir bemühen uns eigentlich sehr wenig um diese geistlichen Dinge. Die Himmelswelt ist da, sie ist real und die ist nicht irgendwo ganz weit weg. Das ist auch sowas, was die Religion uns vermittelt hat. Der Himmel ist irgendwo da oben ganz weit weg, kommst du mal hin, wenn du gestorben bist, wenn du Glück hast oder wenn du durchs Fegefeuer gegangen bist. Ein Schmarrn im Quadrat. Die Himmelswelt ist da, das ist das, ja, der Esoteriker da sagen, eine Parallelwelt. Die ist da, aber das ist halt eine andere Ebene. Darum heißt es in der Bibel, trachtet nach dem, was droben ist. Mein Gott, die haben damals nicht gewusst, dass da ein Weltall kommt und Planeten, die größer sind wie unsere Erde und so weiter. Darum machen auch viele Leute heute noch das so beim Gebet, sie schauen nach oben oder im Lobpreis. Sie heben die Hände und schauen nach oben. Hallo, Weißdecke. Hallo, Dachgiebel. Gott sitzt nicht am Dachgiebel. Er ist in der oberen geistlichen Welt zu Hause. Und die obere geistliche Welt erlangst du nicht mit deinen Händen, wenn du sie nach oben streckst, sondern mit deinem Herzen, mit deinem Geist. Und du brauchst auch nicht, dich immer so hinzusetzen. Aber jetzt empfange ich von Gott und setze deinen religiösen Dackelblick auf. Du hast ein Herz, du hast einen Geist in dir. Und der will und kann mit dem Himmel in Verbindung treten. Dort ist die Tür. Wenn Jesus in dir ist, ist auch die Tür in dir. Also musst du immer mehr auf das aufpassen, was in dir ist. Epheser 1,3: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Das war schön, wenn wir jede geistliche Segnung jetzt hätten. Gell? Das war schön. Aber der schreibt das in der Vergangenheit. Er hat uns. Nicht er wird uns. Er hat uns. Aber wo? In der Himmelswelt. In der geistlichen Welt sind diese Segnungen zu Hause. Und dort musst du sie abholen. Und für das ist das Sprachengebet ein super Mittel. Man, es gibt schon das, den Fall, dass du vielleicht nicht die geistliche Welt großartig erlangst, aber Gott macht so und berührt deine natürliche, schwache Welt und tut was. Das gibt es auch, wenn der Geist durch eine Gabe etwas wirkt für dich. Aber das Ziel ist, dass du dich nach oben ausstreckst. Dass du auf einen Level kommst, da wo das für dich normal ist. Ja, nicht ein-, zweimal im Jahr haben wir mal wieder Gott gespürt, sondern dass es normal ist, wenn du in dein Kämmerlein gehst zum Gebet, dass du in eine Salbung gehst, dass du in diesen geistlichen Bereich hineindringst und immer noch mehr hineindringst und von Gott hörst und auch mit Gott reden kannst und deine Anliegen wirklich so vor Gott bringen kannst und du Erhörungen bekommst. Wo du diese geistlichen Segnungen der Himmelswelt, mit denen du gesegnet bist, und das musst du wissen, in Empfang nehmen kannst oder abholen kannst. Ja, er hat durch Jesu Opfer am Kreuz für dich eigentlich schon alles vollbracht. Es ist alles wirklich vollbracht. In der Himmelswelt ist für dich alles parat. Jetzt müssen wir bloß lernen, diesen Kontakt aufzunehmen und das dort abzuholen. Das ist nämlich unser rechtmäßiger Platz. Wir sind zwar noch auf dieser Erde vom Irdischen her, von unserem Körperlichen, aber unser geistliches Zuhause, unser geistlicher Platz ist ganz woanders. Sagt auch Epheserbrief 2,6. Er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Hallo, das ist unser, da sind wir daheim. Da gehören wir als Christ hin. In der Himmelswelt, in der geistlichen Welt sind wir eigentlich jetzt rechtmäßig zu Hause. Und wissen damals oft nicht. Oder glauben damals dann auch wieder nicht. Und das ist keine esoterische Lehre. Es ist die Lehre vom Reich Gottes. Weil die Himmelswelt ist das Reich Gottes. Und da heißt es einmal, dass wir das Bürgerrecht des Reich Gottes haben. Das heißt, du hast den Personalausweis des Himmelreiches. Nicht bloß den Bundesrepublik Deutschland, den hast du auf der irdischen Ebene. Ist nicht schlecht, aber wenn du den himmlischen hast, dann bist du besser dran. Johannes 10, 7 und 9 war das mit der Tür. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Er nimmt immer so Bildersprache her von der damaligen Zeit. Da gab es halt viele Schafe und Hirten und dann gab es auch Einzäunungen. Und diese Einzäunungen hatten ja bekanntlich auch Türen, wo die Schafe rauslassen worden sind und wieder reingeschickt worden sind. Und so benutzt er dieses Bild für uns, die wir uns in die geistlichen Ebene begeben und auch wieder herausbegeben. Weil es kommt auch wieder der nächste Tag am Morgen, da wo du vielleicht aufstehen musst und zu deinem Arbeitsplatz fahren musst, da bist du dann halt wieder ein Stück heraus aus der geistlichen Ebene, weil du musst dich dann auch mit den natürlichen Bereichen beschäftigen, solange du hier auf dieser Erde lebst. Deshalb heißt es hier von Ein- und Ausgehen. So, also jetzt kommen wir zu diesem Vorhang im Tempel, der zerrissen wurde, als Jesus, genau in dem Moment, als Jesus starb, ist er zerrissen. Und das ist ein Phänomen, das hätte eigentlich nicht sein können, wenn nicht ein übernatürliches Eingreifen Gottes gewesen wäre. Weil menschliche Kräfte hätten diesen Vorhang nicht zerreißen können. Ich kenne von früher diese Lehre immer so, naja, das ist das davon, dass der Heilige Geist jetzt nicht mehr nur im Allerheiligsten drin ist, dass er rausgegangen ist. Das stimmt. Das ist eine Seite der Medaille. Es bedeutet aber auch, dass wir jetzt Zugang haben zum Allerheiligsten. Und das Allerheiligste im Neuen Testament, das ist ja der Himmel, die geistliche Welt. Das beschreibt uns der Hebräerbrief, Kapitel 9, ab Vers 24. Hebräerbrief ist überhaupt so ein Schriftstück, das uns das Alte Testament in das Neue hinein projiziert. Das Alte Testament ist die Bildersprache und im Neuen Testament wird das Wahrhaftige dann gesehen. Denn Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, ein Gegenbild des wahren Heiligtums, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Auch nicht, um sich selbst oftmals zu opfern, wie der Hohepriester alljährlich mit fremdem Blut in das Heiligtum hineingeht. Also der Schreiber hier, der erklärt uns ein bisschen, was früher war und wie das jetzt im Neuen Testament, im Neuen Bund zu sehen ist. Im Alten Testament ging ja der Hohepriester einmal im Jahr mit Blutopfer hinein in das Heiligtum und hat da für die Sünden des Volkes Sühne erwirkt. Und das war aber bloß ein Bild, es war nicht der Himmel. Jesus aber ist in den Himmel, in das wahre Heiligtum gegangen nach seiner Auferstehung und er hat als Sühneopfer sein eigenes Blut dargebracht. Ein Menschenblut von einem Menschen, der sündlos war. Das Bild war dieses Blut von einem Lamm, das makellos hat sein müssen, männlich und makellos. Das war das Abbild von sündlos. Also wenn dieses Tier irgendwo Makel gehabt hat, ein gebrochenes Bein oder ein krummes Ohr oder keine Ahnung was, dann hat es nicht taugt. Es musste makellos sein, was ein Abbild war für das, das sündlos sein muss. Und das war die Zeit des Alten Testaments und dann kam die Zeitenwende und dann kam das Wahrhaftige. Und dann kam das wahre Lamm Gottes, ein Mensch ohne Sünde. Und der wurde geopfert und der ist aber auch wieder auferstanden und hat dieses Opferblut vor das Himmlische Allerheiligste gebracht vor Gott, dem Vater, und hat damit Sühne erwirkt. Und er musste das nicht jedes Jahr wieder machen, dann hat einmal für alle Zeit gereicht. Und das musst du wissen. Es ist nicht mehr ein Tempel oder eine Stiftshütte von Nöten. Die Zeit dieser Abbilder ist ein für alle Mal vorbei. Und es muss auch nicht wieder der Tempel in Jerusalem aufgebaut werden, wie manche christliche Kreise das so propagandieren. Nein, unser Tempel, unser wahres Heiligtum ist der Himmel. Und da haben wir, kommt der nächste Vers, das ist Hebräer 10, 19, da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten, mit wahrhaftigen Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens und so weiter und so fort. Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesu haben wir Freimütigkeit zum Eintritt in das Heiligtum, zum Eintritt in die Himmelswelt, in die geistliche Welt. Boah, jetzt kratzt es aber an der Religiosität. Das ist nämlich viel einfacher. Religiosität ist einfach. Eine Kerze kaufen, eine Kerze basteln, anzünden, ein Kreuz an die Wand nageln, recht ein schönes, ein teures, modernes vielleicht. Es ist alles einfach, aber es ist schwach und nutzlos. Und er sagt uns hier, dieser Vorhang, ein neuer, lebendiger Weg durch den Vorhang, und dann kommt der Bindestrich, das ist durch sein Fleisch, Bindestrich. Also dieses Zerreißen des Vorhangs bedeutet, dass der Leib Jesu, das Fleisch, ist jetzt auch zerrissen worden am Kreuz. Es ist um unseretwillen zerbrochen worden, zerschlagen worden. Das sind diese Bilder des Alten Testaments. Und aufgrund dessen können wir jetzt hinzutreten. Und jetzt brauchen wir nicht mehr die Bilder, weil jetzt sollen wir dieses Neue, diesen neuen, lebendigen Weg, dieses Wahrhaftige tun. Und hinzutreten zum Thron der Gnade, heißt es an einer anderen Stelle. Der Vorhang, der repräsentiert eigentlich die sündige Natur. Der Sünder ist von Gott getrennt. Sehen wir schon, dass Adam und Eva aus dem Paradies rausgeschmissen worden sind, nachdem sie gesündigt hatten. Und zwei Engel aufgestellt wurden, dass sie da nicht wieder zurück rein konnten. Und nicht wieder vom Baum des Lebens essen konnten. Da durften sie ja vorher vom Baum des Lebens, der war wichtig. Das ist ein Bild für Jesus wieder, weil der ist unser Leben. Aber weil sie vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen haben, das war diese Sünde schlechthin, deshalb ist eine Trennung gekommen zwischen Himmel und Erde. Und mit Adam und Eva ist die ganze Schöpfung in diese sündige Ebene hineingerutscht. Und deshalb läuft es nicht mehr rund. Deshalb ist ja gleich einmal der Kain vom Abel erschlagen worden. Ne? Und dieser Vorhang im Tempel, der repräsentiert diese Trennung, dass die sündige Natur nicht diese Herrlichkeit des Himmels berühren kann. Und wenn der hohe Priester nicht astrein war oder nicht ein passendes Blutopfer gebracht hatte, dann ist er da reingegangen und ist tot umgefallen, weil ein Sünder in der Herrlichkeit Gottes nicht bestehen kann. Dann hatten die einen Strick an seinen Fuß gebunden, um den wieder rauszuziehen. Das ist makaber, aber es war so. Weil wenn ein anderer reingegangen wäre, der wäre erst recht umgekippt. Und der hohe Priester, der dann das alles nach Gesetz sauber gemacht hat und das passende Opferblut dabei hatte und alles besprengt hat mit diesem Blut, sich selber gereinigt und die ganzen Gerätschaften, dann hat es geklappt. Dann hat er da Söhne erwirken können für dieses Volk. Aber wie gut haben es wir heute? Jesus hat es für uns getan. Er hat Söhne erwirkt. Und das Einzige, was du noch tun musst, ist an das zu glauben. Dann habe ich ganz am Anfang gesagt, ich prüfe dich, was glaubst du eigentlich? Weil du kannst an Krampf glauben. Intensiv kannst du an Krampf glauben. Aber der Glaube an das Opfer Jesu ist das Einzige, das dir wirklich das Leben bringt. Das dir wirklich den Zugang zur Himmelswelt schafft. Jesus hat einmal gesagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Also in der Welt, auf dieser irdischen, natürlichen Ebene, gibt es Schwierigkeiten. Das brauche ich keinen erzählen, weil jeder hat seine Herausforderungen. Manchmal läuft es besser, manchmal läuft es nicht so super. Ne? Die Welt ist halt einfach gefallen aus der Herrlichkeit Gottes raus. Und da steckt man jetzt mit unserem irdischen Leib noch mittendrin. Weil der Leib, unser irdischer Leib, ist noch nicht erlöst. Der Geist in uns ist erlöst, wenn wir gläubig geworden sind. Der ist von Neuem geboren worden, der ist gerechtfertigt, das passt. Der Irdische befindet sich noch auf der sündhaften Ebene. Deshalb auch immer noch Schwierigkeiten. Wenn du aber lernst, mit deinem Geist das Himmlische zu berühren und die Segnungen für dich zu empfangen, dann wird es auch für deinen irdischen Bereich besser. Wenn du das aber nicht lernst, dann geht es dir als Christ nicht besser wie die anderen auch. Außer du hast gerade das Glück, dass du auf einem guten Platz bist. Du hast in Deutschland einen Frieden und hast vielleicht einen Arbeitsplatz, wo du einigermaßen ein Geld verdienst und kannst in den Supermarkt gehen und kannst dir dein Zeug kaufen, dann hast du Glück gehabt. Aber so geht es den anderen auch. Wenn du aber jetzt zum Beispiel das Pech hast und wohnst gerade in Syrien oder im Jemen oder keine Ahnung, irgendwo, wo es halt mehr oder weniger beschissen läuft und hast keinen Zugang zur Himmelswelt, musst du mit den natürlichen Gegebenheiten vorlieb nehmen. Und die sind dort nicht so schön wie bei uns. Das ist der Unterschied. Man, bei uns Leute, denen es gut geht, denen es wirklich gut geht, denen gibt es ja. Die brauchen ja Gott eigentlich nicht einmal. Die machen vielleicht noch, wenn sie wollen, ein religiöses Spielchen, dass sie ein wenig beruhigt sind von innen heraus. Aber die haben das nötige Kleingeld, zum besten Arzt zu gehen, sich das beste, schönste Haus zu kaufen, das schönste Auto, die schönsten Frauen vielleicht noch oder Männer. Ja, aber die denken es momentan gar nicht dran.
Die werden da so aber hingebügelt, das bei
warum sollte so einer nach Gott suchen? Außer er hat seelische Probleme, was bei solchen Leuten auch gerne vorkommt. Aber dann werden oft einmal noch Drogen genommen, um die Seele ein bisschen platt zu machen. Eher noch als Gott zu suchen. Eigentlich eine Dummheit. Also so ein reicher, schöner, toller, braucht Gott nicht unbedingt. Hat eine Firma, die Leute arbeiten für ihn, die bugeln sozusagen und er hat es Highlife. Der braucht Gott nicht. In diese, bei uns da zumindest nicht. Spätestens dann, wenn er einen Löffel abgibt, und dann ist es meistens zu spät, merkt er, hoppla, mir fehlt ja was. Ich habe das Ticket nicht. Ich habe das Ticket nicht bekommen und dann kann es nicht einlösen. Problem. Problem zu spät. Ja, aber so ist es. Die geistliche Welt um uns herum ist völlig real. Und da gibt es in der Bibel ein paar extreme Beispiele von Paulus. Er schreibt mal an die Korinther, denn ich, zwar dem Leibe nach abwesend, aber im Geiste anwesend, wenn ihr und mein Geist mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus versammelt seid. Also dem Leibe nach war er nicht in Korinth. Wahrscheinlich war er da gerade irgendwo in einem Gefängnis, wer das geschrieben hat. Aber mit seinem Geist war er dort, mit ihnen versammelt. Das sind aber schon Stufen, gell? Also das, er wusste, was dort in Korinth abgeht. Oder wenn du nimmst die Stelle, wo Jesus mit Petrus und Johannes auf den Berg gegangen ist und Jesus heißt, dann wurde vor ihnen umgestaltet. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Und siehe, Mose und Elia erschienen ihnen und redeten sich mit ihm. Während er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ihn hört. Da hat sich die geistliche Welt vor ihren Augen aufgetan. Das war eine offene Vision, wird der Kenneth Hagin nennen. Die haben mit irdischen Augen die himmlische Welt wahrgenommen und gesehen, nicht bloß mit ihrem Geist. Man nennt es ja so schön den Berg der Verklärung, aber das ist, wenn du dir mal das vor Augen malst, da ist da, was da los war. Mose und Elia kamen, erschienen, der Petrus konnte das sehen. Der Petrus war ein bisschen so, der hat dann gesagt, soll mal Hütten bauen für die drei. Ne? Der wusste nicht mehr, was er sagen soll. Aber das ist die geistliche Welt, die ist da und die kannst du nicht wegdiskutieren. Du kannst es zwar ignorieren und selber schuld, ne? Oder wie der Kämmerer vom Philippus getauft wurde und der Philippus hätte den ganzen langen Weg wieder zurückgehen müssen, dann wollte das der Heilige Geist ihm nicht zumuten und hat ihn einfach entrückt und an einem anderen Platz war er wieder da. Das ist die geistliche Welt. Da sind Dimensionen dazwischen, die geistliche Welt, da gibt es keine Begrenzung. Jesus hat es noch vorgelebt, als er nach seiner Auferstehung den Jüngern immer wieder erschienen ist. Die haben das Zimmer, wo sie drin waren, verriegelt und plötzlich war Jesus da. Ohne, dass er die Tür aufgebrochen hat. Kein Schlosser angerufen, kannst du da mal aufsperren, weil die lassen mich nicht rein. So würde es die natürliche Ebene machen. Oder klopfen oder SMS reinschicken. Lasst mich doch rein. Die Theorie ist jetzt, was ich jetzt alles gesagt habe, ist relativ einfach. Die Praxis ist oft nicht so einfach. Weil eben unser natürlicher Mensch, das Fleisch, der Verstand, die Gefühle, die Erfahrungen völlig entgegensprechen. Ich bin sicher, dass der einige oder andere heute denkt, was der erzählt, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe da meine Zweifel. Kann ja sein. Ist auch berechtigt. Dann musst du deine Bibel nehmen und das studieren und hinterfragen und prüfen und schauen, was du für richtig befindest. Besser ist, du glaubst es, wenn es schwarz auf weiß da steht, mit dem vielen Hinterfragen schürst du bloß einen Zweifel. Aber dann haben wir noch ein Problem, das ist Epheser 6,12, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Und da heißt es auch von der Himmelswelt. Also das sind auch geistliche Kräfte, die in himmlischen Welten rumschwirren, allerdings nicht in der himmlischen Welt, wo Jesus sich befindet, sondern in der gefallenen Ebene der himmlischen Welt. Und die versuchen dauernd, unsere Verbindung zwischen Himmel und Erde zu stören. Und deshalb, kommen wir zurück, ist Sprachengebet so wichtig, weil du diese Verbindung aktivierst und aufrecht hältst. Ich kann mich erinnern an ein Zeugnis auch wieder von Kenneth Hagin, der hatte eine Vision, ich weiß nicht mehr, was die Vision war, und plötzlich war die Vision so wie verrauscht, wie im Fernsehen, wenn du das Programm verdrehst.
Schwarz-Weiß,
das Flimmern, was noch früher was gegeben hat, gibt es ja heute nicht mehr. Heute gibt es bloß noch das verpixelte Kasterl dann. Ne? Aber früher, wenn der Fernseher nicht gegangen ist, dann war Rauschen und Schwarz-Weiß, Schnee von gestern. Und er konnte zwar Jesus hören und nicht mehr sehen, irgend sowas, oder umgekehrt. Oder beides nicht mehr. Herr, tu was, ich verstehe es nichts mehr, ich höre nichts mehr. Und dann hat der Geist in ihm gesagt, tu du was. Und dann hat er diesen Dämon, der stört, befohlen. Und dann ging der weg. Und das Bild war wieder da. Also sehen wir, dann sagt der Paulus, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, also nicht gegen Menschen, sondern gegen diese dämonischen Mächte. Es ist nicht Gottes Kampf, sondern es ist unser Kampf. Und uns hat er Vollmacht gegeben. Aber wir müssen die Vollmacht auch anwenden. Jetzt kommen wir noch auf einen Punkt, was Sprachenreden bewirkt. Wir haben gehört, dass der Geist in uns aktiviert wird und dass der Geist in uns erstarkt. Und dann kommen auch diese Auswirkungen, die Bibel nennt es die Früchte des Geistes im Galaterbrief. Liebe, Friede, Freude, Sanftmut, Freundlichkeit, Langmut, Geduld, Selbstbeherrschung, all diese Dinge. Das kommt hervor. Das ist dann nicht mehr so, oh, ich muss aber jetzt lieben, eigentlich könnte ich ihm den Kragen umdrehen, aber ich muss ja lieben. Ja, fad, oder? Wenn es aber von innen heraus kommt, dann liebst du den einfach, egal was ist. Du kommst gar nicht mehr auf die Idee, vom Kragen umzudrehen. Mhm. Weil die Liebe hervorströmt. Weil im Geist es drin ist. Oder Friede, ist ja noch schöner, Friede. Wer von uns will nicht schon Frieden haben in seinem Leben? Vor allem den inneren Frieden. Vielleicht kennst du Situationen, wo du innerlich überhaupt keinen Frieden hast. Wo es dich etwas quält und du kannst nicht mehr schlafen und du drehst dich hin und drehst dich her. Wenn aber der Geist Oberhand bekommt, dann wird Frieden entstehen. Und Freude und Selbstbeherrschung. In alten Übersetzungen ist von Keuschheit die Rede. Wird da oft missverstanden. Also Selbstbeherrschung ist auch, dass du dich beherrschst, dass du den anderen nicht jetzt fluchst oder schimpfst oder sonst was, sondern du sagst, tue ich nicht, muss nicht sein. Das macht dich zu einem angenehmen Menschen, wenn du diese Früchte hervorbringst. Aber wenn du ein unangenehmer Zeitgenosse bist, dann bist du bald ein einsamer Mensch, weil es mit dir keiner aushält. Wenn du aber diese Früchte hervorbringst, Liebe, Friede, Freude, dann bist du eine angenehme Person. Dann sind die Leute nicht so, dass, oh, jetzt kommt er wieder, geh nicht lieber. Dann kommt er wieder mit seinem religiösen Zeug, oh je. Dann wird es umgekehrt und sagt, hey, wie bist du, was machst du? Das würde mich mal interessieren. Das haben wir schon alles vorgezogen gehabt, dass der Reiche nicht unbedingt Gott braucht, haben wir gehört. Das ist auch sehr biblisch. Da lese ich noch mal kurz was dazu vor. Das ist auch wieder 1. Korinther 1, 26 bis 29. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte macht, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Also, du brauchst vor Gott nicht sagen, Herr, ich bin so gut, du musst mich retten. Ich war so brav. Und die ganzen Gebote habe ich gehalten. So wie der reiche Jüngling. Da kommst du nicht weit. Gott sucht sich die Schwachen aus. Die selber feststellen, ich kann mich selber nicht erretten. Ich kann mich selber nicht erlösen. Mein ganzes Guttun reicht nicht. Ich brauche Erlösung. Ich brauche einen Erlöser. Ich brauche Jesus Christus. Und es ist manchmal gut für solche Leute, die sich auf sich selber viel einbilden, dass sie in eine Situation kommen, wo man sagen muss, eine Scheißsituation. Eine Situation, wo er sich selber nicht mehr helfen kann. Aber das ist die einzige Chance, die ihn so weit bringt, dass er sagt, ich brauche Jesus. Bevor dass er stirbt, weil dann ist es zu spät. Es ist nie Gottes Wille, dass es einem Menschen schlecht geht. Aber manchmal ist es ein Hilfsmittel, einen Menschen zur Errettung zu führen. Manchmal ist es so. Besser ist, wenn jemand gleich sagt, okay, ich brauche Jesus. Okay, ich sehe das ein. Ohne ihn bin ich ein Sünder, ohne ihn ist der Vorhang für mich nicht zerrissen. Ohne ihn bin ich auf dem Weg zur Hölle. Der Satan versucht natürlich eine Hölle total zu ignorieren, zu sagen, das gibt es ja gar nicht. Das ist halt gang und gäbe in der Welt, dass es geleugnet wird. Aber naja, spätestens wenn jemand dort ist, ist es vorbei mit dem Leugnen. Ein Mensch, dem es dann einmal richtig anzwickt, sagt man bei uns, der sucht vielleicht einmal Gott. Und wenn er Gott sucht, vielleicht findet er Jesus. Oder vielleicht läuft ihm ein Christ über den Weg, der ihm den Wegweiser gibt. Da musst du lang, du brauchst Jesus, du musst ihm dein Leben anvertrauen, du musst glauben, dass er für dich gestorben ist, dass er dir helfen kann. Dann hat er Glück gehabt, dann war das die schlechte Situation für ihn zum Segen. Es gibt vielleicht andere, die sagen, jetzt geht es mir so schlecht, kann es keinen Gott geben. Betet mehr als alle anderen in Sprachen. Das ist jetzt eine Herausforderung. Jeder oder die meisten zumindest können es. Und dann braucht man manchmal wieder so einen Kick, dass man es wieder mehr praktiziert. Und vielleicht erzählt der eine oder andere das nächste Mal ein paar Berichte, was dabei rausgekommen ist. Das hat mich dann interessiert. Ob auch das Feuer wieder angesprungen ist, noch mehr in Sprachen zu beten oder zu singen. Ob Gebetserhörungen dabei rausgekommen sind. Ob neue Offenbarungserkenntnis gekommen ist. Das sehen wir. Also, lasst euch nicht immer vom Teufel die Butter vom Brot kratzen machen. Weil euch gehört die Butter.